Hallo und herzlich willkommen zu diesem Audio. Dieses Audio gehört zu Modul 2 deiner Ausbildung und beschäftigt sich mit dem Thema Biorhythmus. Biorhythmus ist etwas, was nicht nur aus ayurvedischer Sicht ganz, ganz essentiell für uns ist, sondern was auch, wenn wir das von einer wissenschaftlichen Seite anschauen, ganz wichtig für uns ist. Du hast ja jetzt schon gelernt, dass wir aus Sicht des Ayurveda ein Teil der Natur sind und somit auch den verschiedenen Rhythmen, die Natur so mit sich bringt, unterliegen. Das heißt aber nicht nur, dass wir grundsätzlich, wenn wir den ganzen Jahresverlauf anschauen, mit diesem Rhythmus gehen sollten, sondern dass das natürlich auch für den einzelnen Tag gilt. Und hier haben wir einen Biorhythmus, den wir vor allem auch erstmal wissenschaftlich gut anschauen können. Was ist ein Biorhythmus? Ein Biorhythmus ist sozusagen ein Zustand, der besagt, dass alle Lebensvorgänge, die wir haben, regelmäßig wiederkehren. Ja? Das bedeutet, alles, was bei uns im Körper passiert, beim Stoffwechsel, bei den Hormonen, bei den Zellen, der Atmung, beim weiblichen Zyklus, all diese Komponenten und wahrscheinlich noch viel mehr, die ich hier aufzählen könnte, unterliegen eben dieser gewissen Rhythmik. Und das nennen wir den Biorhythmus. Oder wir können das auch als Chronobiologie oder als unsere innere Uhr bezeichnen. Das ist ein Thema, was in der Wissenschaft in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt ist, denn wir alle haben diesen natürlichen Biorhythmus, der grundsätzlich relativ ähnlich ist, aber unsere moderne Lebens- und Arbeitsweise hat diesen natürlich grundlegend verändert und durcheinandergebracht. Man denke hier nur an Schichtarbeit, lange Zeit am Abend vor dem Computer oder eben nicht mehr den Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung, der dann natürlich das alles ganz empfindlich durcheinanderschmeißen kann. Besonders wichtig, wenn wir von Rhythmen im Menschen sprechen, ist der zirkadiane Rhythmus. Dieser beschreibt die Fähigkeit des Menschen, sich während 24 Stunden, also während eines vollen Tages, wiederkehrend an verschiedene äußere Umstände anzupassen. Darunter ist zum Beispiel unser Schlaf-Wach-Rhythmus, aber auch verschiedene Stoffwechselprozesse. Hast du dir schon mal überlegt, warum das so ist, dass du am Abend automatisch müde wirst und dass du morgens irgendwann von selbst aufwachst? Das ist nicht nur einfach so, sondern das hat viel mit dem zirkadianen Rhythmus und den damit verbundenen Hormonausschüttungen zu tun. Und durch diese verändernden Einflüsse, die eben in einem 24-Stunden-Rhythmus im Körper passieren, versucht der Körper sich natürlich zum einen im Gleichgewicht zu halten, also in der Balance, ein wichtiges Wort, was wir im Ayurveda auch viel nutzen, aber ist natürlich auch ständig bestrebt, sich an das anzupassen, was um ihn herum und in ihm passiert. Ein klassisches Beispiel dafür ist, dass wir im Sommer, wenn es länger hell ist, wenn wir mehr Sonnenlicht, mehr natürliches Licht haben, dass wir mehr Energie haben und auch das Gefühl haben, wir brauchen weniger Schlaf als jetzt zum Beispiel im Winter, wenn die Dunkelheit kommt. Das Spannende ist, dass wir eigentlich relativ schnell merken, wenn wir von diesem Rhythmus abweichen. Das kann zum Beispiel sein, wenn du in ein anderes Land fliegst mit einer anderen Zeitzone, also dieser klassische Jetlag, den es gibt. Du merkst es aber natürlich auch sehr schnell, wenn du sehr unterschiedliche Arbeitszeiten hast, zum Beispiel in Form von Schichtdiensten, weil das bringt natürlich alles diesen inneren Rhythmus empfindlich durcheinander, weil ein Rhythmus lebt ja von diesem Wiederkehrenden und das haben wir natürlich dann nicht. Wir verstellen quasi die innere Uhr zu häufig und dann kommt der Körper einfach nicht so schnell hinterher. Was passiert? Wenn wir aus dem Rhythmus, aus unserer Balance hinausgehen, dann fühlen wir uns natürlicherweise abgeschlagen, geistig nicht ganz auf der Höhe und wachen auch mal mitten in der Nacht auf oder verspüren zu den unmöglichsten Zeiten Hunger. Das sind natürlich alles Faktoren, die zeigen, huch, unser inneres System ist ganz schön durcheinander. Und neben diesem eigentlichen Jetlag, den wir von den Flugreisen her kennen, benennt die Wissenschaft mittlerweile diese Zustände mit einem sehr unregelmäßigen Leben, mit Nachtarbeit und so weiter, als einen chronischen Jetlag. Ja? Und wenn dieser zirkadiane Rhythmus langfristig gestört wird, dann kann dies natürlich auch zu einer Störung unserer individuellen Dosha-Balance führen. Du kennst das selber, wenn du mal eine Nacht weniger schläfst, dann bist du vielleicht am nächsten Tag etwas müde, aber kannst das eigentlich ganz gut ausgleichen, weil du dann wieder früher ins Bett gehst oder dich ein wenig ausruhst und dann eigentlich ganz gut da in deinem Rhythmus bleibst. Wenn du das aus welchen Gründen auch immer ständig ändern möchtest oder musst, dann ist es natürlich eben genauso, dass du die Uhr zu häufig verstellst und dann wird sich das in deinem Körper in verschiedenen Komponenten zeigen. Und das ist ja das Problem, was ganz, ganz viele Menschen haben, dass sie dann verschiedene körperliche, aber auch psychoemotionale Symptome entwickeln, die sie sich vielleicht erstmal nicht erklären können. Also zum Beispiel, warum funktioniert die Verdauung nicht mehr so gut? Warum bin ich ständig so abgeschlagen? Warum ist mein weiblicher Zyklus plötzlich nicht mehr so, wie ich das gewohnt bin? Das können alles Anzeichen dafür sein, dass hier dein zirkadianer Rhythmus gestört ist. Neben diesem zirkadianen Rhythmus, wenn wir noch etwas in der Wissenschaft bleiben, ist die biologische Leistungskurve des Menschen noch sehr interessant. Durch den zirkadianen Rhythmus kommt es dazu, dass die Hormone in unserem Körper nicht konstant ausgeschüttet werden, sondern rhythmisch. Das heißt, die wichtigen Hormone, die wir für die verschiedenen Phasen des Tages brauchen, werden genau dann ausgeschüttet, wenn wir sie brauchen. Also genau dann, wenn sozusagen unser ganzes körperliches System sich darauf verlassen kann, jetzt kommt die nächste Phase, die ich da kenne. Eines der wichtigsten Hormone des Menschen ist das Cortisol. Cortisol ist ganz, ganz essentiell für unseren Stoffwechsel, für unsere Leistungsfähigkeit, aber auch für unseren Energiehaushalt. Und ohne das Cortisol wären wir nicht lebensfähig. Cortisol darfst du hierbei nicht damit verwechseln mit dem Cortison. Cortison ist ein Medikament, das ist also das künstliche Cortisol, was wir in verschiedenen Fällen von außen zuführen müssen in gewissen kritischen Krankheitssituationen, um den Körper zu unterstützen. Aber grundsätzlich sind das eigentlich zwei verschiedene Dinge. Und gerade dieses Cortisol wird auch allgemein als eines unserer Stresshormone oder Aktivitätshormone bezeichnet, denn es unterstützt den Körper dabei, bei akuten Belastungssituationen handlungsfähig zu sein. Es aktiviert, es mobilisiert Energie, es versetzt uns in diesen energetischen Zustand, den wir brauchen. Und natürlich ist es gut, dass wir nicht über den ganzen Tag verteilt immer die gleiche Cortisolausschüttung hätten, sondern das passt sich natürlich an die Bedürfnisse, die wir so haben, an. Naturgemäß wird Cortisol ziemlich viel in der zweiten Nachthälfte produziert, sodass es dann unserem Körper, wenn es losgeht, in den frühen Morgenstunden zur Verfügung steht. Also da können wir wirklich, wenn wir so diese Cortisolkurve, die wir alle haben, wenn wir die über den Tag verteilt anschauen, sehen wir, in den frühen Morgenstunden haben wir da einen gewissen Peak, der uns hilft, wirklich morgens wach zu werden und hoffentlich voller Energie in den Tag zu starten. Und im Verlauf des Tages sinkt der natürliche Cortisolspiegel, steigt dann am frühen Abend nochmal an. Und natürlich kann der durch unzählige Faktoren beeinflusst werden und ist da in dieser Hinsicht bei jedem etwas anders. Es kommt immer darauf an, was wir am Tag so erleben, ob wir vielleicht zwischendurch in einer starken Anspannung sind, ein chronisches Stresslevel vorliegt oder eben außerplanmäßig sozusagen im Tagesverlauf noch etwas passiert. Je mehr wir aber in diesem natürlichen Rhythmus leben, desto besser können wir die natürliche Ausschüttung nutzen und auch mit dem gehen, was unser Hormonsystem uns hier eigentlich anbietet. Diese wissenschaftliche Beschreibung, die ich hier sehr kurz und knapp halte, mit der biologischen Leistungskurve und dem zirkadianen Rhythmus, das ist etwas, was wir spannenderweise im Ayurveda auch finden. Hier ist es natürlich einfach nur anders beschrieben. Denn dort sprechen wir von einer Dosha-Uhr. Eine Dosha-Uhr, das ist ein Begriff, das würde wahrscheinlich so per se kein Wissenschaftler in den Mund nehmen. Aber wenn du das mal so gegenüberstellst, wirst du sehen, dass es hier viele, viele Parallelen gibt. Was ist bei der Dosha-Uhr interessant? Die Dosha-Uhr oder der natürliche Tageszyklus im Ayurveda, den wir auch Dinacharya nennen, ist so aufgebaut, dass auch hier der Tagesverlauf von den drei Doshas, die du ja mittlerweile schon kennst, abwechselnd beeinflusst wird. Dabei werden während eines 24-Stunden-Rhythmus, also während eines Tages, sechs verschiedene Phasen festgelegt und jedes Dosha kommt dabei zweimal in diesem Zyklus vor. Du findest dazu eine schöne Grafik in deinen Kursunterlagen. Falls dir das, wenn ich das jetzt so erzähle, ein bisschen zu abstrakt ist, kannst du das da nochmal anschauen. Aber ich möchte kurz einmal durchgehen. Die Kapha-Zeit ist von 6 Uhr bis 10 Uhr morgens und findet sich um 18 Uhr bis 22 Uhr abends wieder. Die Pitta-Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr und dann abends nochmal von 22 Uhr bis 2 Uhr nachts. Und Vata finden wir zwischen 2 Uhr und 6 Uhr und dann zwischen 14 Uhr und 18 Uhr. Und das bedeutet, Nicht nur, dass jedes Dosha zweimal vorkommt, sondern das bedeutet natürlich auch, dass diese ureigenen Charaktereigenschaften, die jedes der drei Doshas eben hat, in dieser Zeit ganz besonders zu spüren ist oder sich zeigt. Ich gehe da gleich noch etwas näher drauf ein. Und das Schöne ist natürlich, wenn wir das wissen, dann können wir unseren Tagesverlauf so im Einklang mit den Doshas gestalten, dass wir von diesen Vorzügen profitieren können, dass wir diese positiven Kräfte nutzen können. Oder wenn wir merken, wir tragen ein Dosha sehr ausgeprägt in uns, dann können wir natürlich schauen, dass wir das auch sanft ausgleichen können. Ich möchte dir im Folgenden einmal den idealen Tagesablauf im Ayurveda vorstellen. Ich betone hier extra den idealen Tagesablauf, weil das ist natürlich, wie ich das immer so schön pragmatisch sage, der Streberablauf. Ja, das bedeutet, das wäre, wenn wir alles versuchen richtig zu machen. Das ist natürlich nicht die Realität, sondern in der Realität müssen wir schauen, was stimmt für uns, was wollen wir gerne für uns machen und was sind auch so die Außenfaktoren, die wir dabei berücksichtigen möchten. Trotzdem gehe ich einmal kurz und knapp diesen idealen Tagesablauf mit dir durch. Der Morgen und das Aufstehen. Du hast ja gerade gehört, dass um 6 Uhr morgens die erste frühe Vata-Phase des Tages endet. Und Vata ist natürlich maßgeblich von Luft, Bewegung, Freiwerden der Energie und so weiter geprägt. Ja, das heißt, vor 6 Uhr haben wir die Vata-Phase, die erste frühe Phase, also zwischen 2 und 6 Uhr. Und das deckt sich ja wunderbar mit dieser Cortisol-Ausschüttung, von der wir gerade schon gesprochen haben. Das bedeutet aber auch, dass wir in dieser Zeit sehr energetisch sind. Das merken wir zum Beispiel, dass wir leichter schlafen oder sehr, sehr intensive Träume haben. Und natürlich bietet sich diese Zeit an, um diese Energie zu nutzen und mit dieser Energie aufzustehen. Das heißt, dass du idealerweise vor 6 Uhr aufstehst, um mit dem Vata-Dosha zu gehen. Denn nach dem Vata-Dosha kommt ja dann Kapha und Kapha hat ja wieder ganz, ganz andere Eigenschaften und wenn wir erst in der Kapha-Zeit aufstehen würden, kann das bedeuten, dass wir uns eher schwer, träge und müde fühlen. Das heißt, wenn es irgendwie möglich ist, die Vata-Phase nutzen und vor 6 Uhr aufstehen. Man kann ja da vielleicht ganz kurz vor 6 Uhr aufstehen, für die, die sich hier gleich ganz unwohl fühlen mit dem Gedanken, so früh aus dem Bett zu springen. Als nächstes kommt die Morgenroutine, die du ja schon kennengelernt hast und die Zeit gleich nach dem Aufstehen. Und das heißt, wenn wir kurz vor 6 aufstehen und dann zur Kapha-Zeit wach werden, dann ist das eine ganz, ganz tolle Zeit, die wir für die Morgenroutine nutzen können. Es ist alles noch sehr ruhig, es ist alles noch sehr beständig und natürlich ist das auch eine Zeit, wenn die Kapha-Dominanz da ist, die uns gut nochmal zeigt, dass unser ganzer Körper quasi auch diesen Kapha-Überschuss präsentiert. Ja? Also diese Schleimansammlung im Mund, im Rachenraum, den Nebenhöhlen, im Magen-Darm-Trakt und so weiter. Das können wir, wenn wir jetzt wach sind, in der Kapha-Phase natürlich sehr gut wahrnehmen. Und deshalb ist jetzt auch eine wunderbare Zeit der Reinigung, um hier dem Kapha auch ganz, ganz sanft entgegenzuwirken. Und diese Zeit ist natürlich auch optimal, um den Rest der Morgenroutine für sich durchzuführen, denn diese ruhige, entspannte Morgenenergie ist natürlich etwas, was wir dafür sehr gerne nutzen wollen, um geerdet in den Tag zu starten. Anschließend wird bei den meisten Menschen das Frühstück folgen und das Frühstück fällt für die meisten von uns mit dem Leben, was wir haben, noch in die Kapha-Zeit. Deshalb sollte es leicht, gut verdaulich und warm sein. Denn wenn du jetzt vorstellst, wir haben immer noch eine Dominanz des Kapha-Dosha, dann ist unser Verdauungsfeuer, welches ja eigentlich maßgeblich durch Pitta geprägt ist, noch nicht so aktiv. Wenn wir jetzt kühle und schwere Speisen zu uns nehmen würden, dann würde das zu einer Reduktion des eh schon schwachen oder etwas schwächeren Verdauungsfeuers führen und dazu, dass wir einfach nicht gut verdauen können. Das heißt, es bietet sich an, dass du morgens wirklich einen warmen Getreidebrei mit ein paar gedünsteten Früchten isst oder dass du eine andere leichte, warme Speise zu dir nimmst. Es mag auch sein, dass du, das hängt von deinem Konstitutionstypen ab, dass du vielleicht der Mensch bist, der gar nicht so unbedingt morgens frühstücken möchte. Manchmal hören wir in verschiedenen Ernährungstheorien, dass man unbedingt morgens essen muss. Das ist aber ehrlich gesagt gar nicht so der Fall. Wenn du merkst, du musst dich da immer zwingen und du bekommst da einfach nichts runter, dann kannst du natürlich morgens auch einen warmen ayurvedischen Frühstückssmoothie zu dir nehmen, eine goldene Milch oder eine warme Miso-Suppe, um so dein Verdauungsfeuer schon mal etwas zu aktivieren, aber nicht zu viel zu essen, wenn es dir einfach nicht liegt. Der Vormittag ist dann bis 10 Uhr immer noch durch das Kapha geprägt und das ist eine Zeit, die eigentlich besonders wichtig ist, um auch die wichtigsten Aufgaben des Tages zu erledigen, die vielleicht Geduld und Ruhe brauchen. Und hier fällt es dir vielleicht leichter, wenn du weißt, okay, ich setze mich jetzt hin, ich nutze diese Energie und mache das. Hier ist natürlich häufig die Krux, wenn wir in einer Anstellung sind oder wenn wir eine sehr klare Taktung vorgegeben haben, wie wir arbeiten sollten, dann müssen wir natürlich schauen, wie macht es für uns Sinn, wie können wir hier vielleicht ein wenig Kapha-Energie mit reinbringen. Nach dem Vormittag kommt der Mittag und der Mittag ist jetzt die Zeit, an der das erste Mal Pitta aktiv ist und das eigentlich dann schon ab 10 Uhr, also von 10 bis 14 Uhr. Und das bringt natürlich eigentlich ziemlich viel Energie mit sich, vorausgesetzt, du hast deinen Morgen so für dich gestaltet, dass es passt. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass du morgens sehr kalt und sehr schwer gegessen hast, dann kann es dazu führen, dass die Energie, die eigentlich dein Pitta jetzt für dich freisetzt, damit du viel Energie hast, dass die genutzt werden muss, um die Reste des Frühstücks noch zu verdauen und du dich eigentlich müde fühlst und dieses klassische Vormittagstief hast. Was heißt das aber, wenn deine Pitta-Energie dir zur Verfügung steht? Das heißt, dass grundsätzlich jetzt auch unser Stoffwechsel sehr aktiv ist, dass unser Verdauungsfeuer aktiver wird und wir nun in die Pitta-Phase starten, die wir nutzen können, um ein Mittagessen einzunehmen. Im Ayurveda sollte das Mittagessen die Hauptmahlzeit des Tages sein, denn jetzt haben wir am meisten Energie, etwas zu verdauen. Das heißt, sie darf etwas reichhaltiger sein, sie darf etwas komplexer von den Zutaten sein und sollte auch von der Menge eigentlich die größte sein. Häufig höre ich hier die Kritik, ja, aber wenn ich mittags eine große Portion esse, dann bin ich danach total müde und abgeschlagen und es geht eigentlich gar nichts mehr. Das ist aber nur der Fall, wenn wir hier ungünstige Nahrungsmittelkombinationen essen. Also zum Beispiel Pasta mit Rahmsoße und Fleisch drin, was uns dann wirklich runterzieht. Und wie gesagt, wenn wir den Morgen nicht optimal vorbereitet haben, denn das ist alles wie so ein Dominoeffekt. Ja, also wenn wir den einen Stein richtig anklicken, dann kann der sozusagen den nächsten aktivieren und so weiter. Und das funktioniert aber nur, wenn die einzelnen Komponenten für uns stimmen. Was kann helfen nach dem Essen? Nun, erstmal ist es natürlich wichtig, dass du ruhig und entspannt isst. Das ist für viele von uns eine große Herausforderung. Nach dem Essen kann natürlich ein Spaziergang helfen, um noch in eine leichte Aktivierung zu kommen. Ein kleiner Powernap oder auch eine Meditation oder Yoga Nidra. Das sind Dinge, die wir vor allem in unserer modernen Gesellschaft sehr, sehr stark brauchen, denn sie helfen uns wirklich einmal kurz runterzufahren. Wir nehmen so viele Informationen auf, wie sonst es Generationen vor uns nie getan haben. Und da brauchen wir quasi eine kurze Reinigung unserer Festplatte, also unseres Gehirns. Wenn du in den ganz, ganz klassischen Ayurveda-Schriften schaust, dann würdest du dort sehen, dass hier nicht unbedingt ein Powernap empfohlen ist, aber wir dürfen nicht vergessen, dass damals natürlich auch die Anforderungen etwas anders waren und ich glaube, in unserer modernen Gesellschaft kann man das ruhig integrieren und trotzdem ayurvedisch leben. Am Nachmittag gegen 14 Uhr kommt dann wieder das Vata-Dosha zum Zuge. Das ist jetzt also schon zum zweiten Mal am Tage da und das ist eine Zeit, die eigentlich wieder viel frischen Wind und Energie mit sich bringt. Aber auch hier passiert es, dass viele Menschen sich wahnsinnig müde fühlen und in diesem Nachmittagstief. Das liegt aber nicht daran, dass das Vata-Dosha hier schuld ist, sondern wie gesagt, dass wir vielleicht die Mittagszeit nicht optimal genutzt haben, zu schwer gegessen haben, nicht regeneriert sind und dann ist es natürlich etwas, was wir in den Nachmittag mitnehmen und das dann durch das Vata-Dosha sogar noch verstärkt wird. Und deshalb achte wirklich mal so auf die einzelnen Komponenten und schau diese nicht isoliert voneinander an, sondern schau den gesamten Tagesverlauf an und was sich da wie beeinflusst. Und grundsätzlich eignet sich die Vata-Zeit für kreative Aufgaben, Kommunikation und natürlich auch für Bewegung und Sport, je nachdem, was für dich gut stimmt. Die Vata-Zeit ist dann bis 18 Uhr aktiv. Der Abend ab 18 Uhr ist dann wieder von unserem Kapha-Dosha geprägt. Und das können wir uns, glaube ich, ganz gut vorstellen. Jetzt starten wir langsam in den Abend, der Stoffwechsel fährt langsam etwas herunter, auch unsere mentale Aufmerksamkeitsspanne geht langsam ein bisschen runter. Und jetzt ist wirklich dann auch eine gute Zeit angekommen, um so die ruhigere Phase des Tages einzuläuten. Arbeitstag abzuschließen, in Spannung zu kommen, ob das durch Bewegung ist, durch Yoga, durch in Ruhe kochen, was auch immer. Aber es sollten wirklich diese Komponenten sein, die dir wirklich abschalten und die dir auch wirklich dabei helfen, das Tagesgeschehen hinter dir zu lassen. Das bedeutet auch, dass wir sehr anregende äußere Einflüsse, zum Beispiel das Smartphone, PC und so weiter, wirklich minimieren sollten. Ähnlich wie beim Frühstück sollte auch das Abendessen eher leicht sein, bekömmlich und nicht zu reichhaltig, denn dann liegt es uns das sehr, sehr schwer im Magen und die Verstoffwechslung, die dauert dann wirklich lang. Idealerweise gehen wir natürlich auch noch in der Kafferzeit, also vor 22 Uhr, ins Bett, kurz vor 22 Uhr, da wir dann diese positive Entspannung und Trägheit wirklich mit in den Schlaf nehmen können. Und natürlich ein positiver Effekt, wir kommen am Morgen auch leichter aus den Federn, wenn wir abends nicht zu spät ins Bett gehen. Denn ab 22 Uhr kommt dann nochmals das Pitta-Dosha und das bezieht sich dann vor allem auf die wichtigen inneren Stoffwechselvorgänge. Ja, wenn wir schlafen, dann ist unser ganzer Körper ja eigentlich auf Hochtouren und repariert. Es gibt Zellregenerationen, es wird alles nochmal durchlaufen und es gibt viele verschiedene Mechanismen, die hier stattfinden, die maßgeblich durch diese transformative Pitta-Energie hervorgerufen werden. Was ist aber das Problem, wenn wir in der Pitta-Phase noch so lang wach sind oder vielleicht in der Pitta-Phase erst essen, ja, ein sehr, sehr schweres Abendessen oder so den klassischen Mitternachtssnack, dann muss natürlich diese Pitta-Energie, die eigentlich für unsere komplette Regeneration da ist, die muss dann natürlich aufgewandt werden, um dieses schwer verdauliche Essen oder die Aktivität, die wir vielleicht noch machen, um diese zu kompensieren. Und dann merken wir das wirklich, dass wir morgens sehr schwer aus dem Bett kommen, dass wir uns nicht fit fühlen und dass wir vielleicht mehr Ama-Ansammlung in Form von Belägen der Zunge oder einen schlechten Geschmack im Mund mitbekommen. Ja, also diese Nachtphase ist ganz, ganz wichtig für uns, für die ganzheitliche Regeneration von Körper, Geist und Seele. Ja, und danach, zwischen 2 Uhr und 6 Uhr, ist dann wieder unser Liebeswatter aktiv. Das sorgt dann dafür, dass wir einen leichteren Schlaf haben, was wir vorhin schon besprochen haben, dass wir, wenn wir vielleicht eine stärkere Watterempfindlichkeit haben oder sehr viel Watter in uns tragen, das beschreiben sehr viele Menschen, dass sie in den frühen Morgenstunden eher mal aufwachen. Und natürlich ist auch hier, wenn wir die vorherige Pitta-Phase nicht optimal für uns genutzt haben, um diese nächtliche Reinigung zu haben, dann kann es natürlich sein, dass wir dann eher träge aufwachen als voller Energie. Mein Tipp an dich, wenn du diesen idealen Tagesablauf so hörst, überleg mal für dich, was macht für dich Sinn, was funktioniert für dich und was sind vielleicht so die Stellschrauben, an denen du etwas drehen möchtest, um hier eine Veränderung reinzubringen. Wie gesagt, denk dran, alle Komponenten bedingen sich gegenseitig, die sind nicht losgelöst voneinander und sollten auch wirklich immer als großes Ganzes betrachtet werden, denn es bringt nichts, wenn du überlegst, du möchtest früher aufstehen am Morgen und kommst nicht aus den Federn, weil du trotzdem abends zu spät ins Bett gehst. Ich hoffe, das war ein spannender Input für dich zum Tagesrhythmus. Du findest ja noch weitere Audios, wenn es dann um die Jahreszeiten geht, wo wir das dann sozusagen in diesem Verlauf nochmal anschauen.